Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Viele Eltern dürften jetzt tief aufatmen. Die kleineren Kinder können wohl bald gegen Corona geimpft werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Impfstoff von BioNTech/Pfizer jetzt auch für die Altersgruppe 5 bis 11 zugelassen. Wie sehen nun Kinder, Ärzte und Eltern die EMA-Entscheidung? Inforadio-Reporterin Oda Tischewski hat sich erkundigt.
Wie wahrscheinlich bei jedem anderen Aspekt des Corona-Themas, auch bei der Frage Kinderimpfung oder nicht, gehen die Meinungen auseinander. Wie bei diesen jungen Müttern in Wilmersdorf.
Diese Durchseuchung ist für mich einfach keine Option. Und klar, am schönsten wäre einfach, wenn man die Kinder gar nicht impfen müsste. Aber wir haben ja keine Wahl, ne?
Wir haben darauf gewartet, dass es eine Entscheidung gibt, auf jeden Fall. Sind froh, dass jetzt eine kommt. Und ich glaube, wir werden unseren Sohn auf jeden Fall impfen lassen. Wir sind beide geimpft, haben es gut vertragen. Und wären froh, wenn wir wüssten, dass für die Kinder ein bisschen mehr Sicherheit wieder da ist. Weil leider die politischen Maßnahmen in den Kitas noch nicht angekommen sind. Und gerade wir heute die Info bekommen haben, dass unsere Kita in Quarantäne gehen muss. Und wir natürlich uns wünschen, dass es ein bisschen mehr Normalität wieder gibt.
Nein, erstmal nicht. Also ich bin da erstmal dagegen, dass die Kinder gegen Corona geimpft werden.
11:45 kommt dann die Nachricht. Die EMA lässt den BioNTech-Impfstoff für Kinder zu. Kinderarzt Dr. Martin Karsten in Wilmersdorf hat damit gerechnet und die Eltern vieler seiner Patienten haben ungeduldig gewartet.
Der Bedarf ist enorm. Also das Telefon steht nicht still. Wir bekommen E-Mails, SMS. Viele Eltern sind auch so, die können es gar nicht abwarten. Und wir haben uns etwas darauf eingestellt, dass wir zusätzliche Impftage eingerichtet haben. Aber Kinder sind nicht unsere Risikogruppe. Aber auch wenn es nur 3-4 Kinder in einer Praxis sind, die eben Long-Covid haben, Eltern wollen nicht, dass ihr Kind dabei ist.
Für die Kinderärzte bedeutet die neue Impfmöglichkeit nun vor allem sehr viel mehr Arbeit.
Wir haben natürlich zum einen eine Krankheit, wo ein riesen Beratungsbedarf der Eltern seit jeher da ist. Und jetzt kommt noch die Beratung der Impfung dazu. Und man muss sagen, EMA ist noch nicht STIKO. Viele wollen ja noch die Empfehlung der STIKO. Die wird sicher noch einen Monat warten und da wird nach meiner Erfahrung zunächst kommen, nur Risikokinder zu impfen.
Für Martin Karsten ist die Entscheidung, Impfung oder nicht, auch ohne Votum der STIKO vom Einzelfall abhängig.
Für mich bleibt es eine individuelle Entscheidung zwischen Eltern, Kind und Arzt. Also man muss gucken, wo sind das Risiko und alle gleichzeitig kann man eh nicht impfen.
Erklärt der Kinderarzt aus Berlin-Wilmersdorf. Inforadio-Reporterin Oda Tischewski sammelte erste Reaktionen auf die EMA-Zulassung des BioNTech-Impfstoffs jetzt auch für Kinder. Stichwort Impfen. Die explodierenden Infektionszahlen und die immer spürbarer werdenden Beschränkungen sorgen für eine hohe Nachfrage nach Impfstoffen. Inzwischen werden bundesweit fast 800.000 Dosen pro Tag verabreicht, darunter viele Erstimpfungen. Die Warteschlangen werden immer länger, hat auch Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten beobachtet.
3 bis 6 Stunden Wartezeit im Kaufhaus Alexa in Berlin. Und dort erstreckt sich die Schlange am Vormittag über die ganze erste Etage. Mit 3G am Arbeitsplatz und in der Bahn und 2G in den Restaurants werden die Schlangen vor Impf- und Testzentren einfach immer länger. Die Testungen hätten sich verzehnfacht, sagt Florian Kusak, der 4 Teststellen in Berlin und Brandenburg betreibt.
Wir haben natürlich auch unser Personal fast verzehnfacht, aber trotzdem reicht es immer noch nicht, um gar keine Schlangen zu haben. Und ich gehe davon aus, dass wir nochmal eine Verdopplung bis Verdreifachung der aktuellen Testzahlen haben werden, wenn wirklich 2G plus konsequent angewendet wird. Für die Testzentrenbetreiber heißt es, sehr, sehr viel zu tun.
In Brandenburg ist die Lage ähnlich. Hier ist jeder Landkreis selbst fürs Impfen zuständig. In Oder-Spreewald-Lausitz und in Potsdam ist der Andrang besonders groß, da auch Menschen aus anderen Landkreisen sich hier impfen lassen wollen. Martin Hönsch managt die Impfungen in Oder-Spreewald-Lausitz. Er sagt, bald wird es besser.
Wir haben die Impfstelle in Senftenberg wieder eröffnet und wir werden eine zusätzliche Impfstelle in Lübbenau eröffnen. Von daher haben wir als Landkreis alles getan, was möglich ist. Die anderen Landkreise werden nachziehen. Und ich denke, spätestens Ende nächster Woche wird es weitaus mehr Impfangebote hier auch in der Region geben.
Der Plan ist, dass in Brandenburg nächste Woche 160.000 Menschen pro Woche geimpft werden sollen.
Tja, noch ist es aber nicht so weit und das bedeutet Zeit mitbringen beim Impfen. Ann-Christine Schenten über den Andrang an den Impfstellen. Während die Koalitionsverhandlungen im Bund abgeschlossen sind, auch wenn es bei den Personalfragen noch einige offene Stellen gibt, wird auf Berliner Landesebene noch verhandelt. Aber auch da sind die Gespräche auf der Zielgeraden. Samstag soll wahrscheinlich der Koalitionsvertrag vorgestellt werden. SPD, Grüne und Linke konnten nun einige Reizthemen im Komplex innere Sicherheit abräumen. Landespolitikreporter Christoph Reinhardt mit dem Überblick.
Ausgerechnet bei der inneren Sicherheit präsentiert sich Rot-Grün-Rot bürgerlich-konservativ. Keine Experimente gibt die grüne Verhandlungsführerin Bettina Jarasch zu verstehen, sondern weiter so wie schon in der vergangenen Legislatur.
Diesen Kurs werden wir fortsetzen.
Zur Sicherheit gehöre mehr als die Abwesenheit von Gewalt, sagt die künftige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, sondern auch von Armut, Ausgrenzung und Abstieg. Aber sie betont vor allem die repressive Seite.
Ganz klar ist, dass wir einen starken Staat wollen, einen, der auch dafür sorgt, dass die Regeln, die wir haben, für unser Zusammenleben durchgesetzt werden.
Mit einigen neuen Schwerpunkten. Fahrraddiebstähle, vor ein paar Jahren noch eine Art Kavaliersdelikt, seien de facto oft organisierte Kriminalität und sollen entsprechend verfolgt werden. Und die Verkehrssicherheit wird wichtiger. Mit neuen Blitzern und einem Überlassungsverbot von hochmotorisierten Autos an Fahranfänger sollen Raser gestoppt werden. Manche politischen Gegensätze werden einfach vertagt. Statt den umstrittenen Verfassungsschutz abzuschaffen, wie es Linke und Grüne noch im Wahlkampf gefordert hatten, wird die Arbeit der Behörde zunächst unter wissenschaftlicher Begleitung evaluiert. Und auch beim Streit um die Grenzen der bisher strikt anlassbezogenen und temporären Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten soll die Auslegung lockerer werden. Linke und Grüne sind bereit, das Polizeigesetz zu ändern. Dafür bekommen sie ein Verbot von Racial Profiling.
Solche Kontrollen müssen ab jetzt verhaltensabhängig sein.
Berlin übernimmt das sogenannte Bremer Modell. Wer sich zu Unrecht kontrolliert fühlt, kann von der Polizei eine Quittung verlangen, aus dem der Anlass einer Kontrolle hervorgeht. Auf keinen Fall dürfe die Polizei unter Generalverdacht geraten, sagt Giffey, während die Linke betont, dass das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden wiederhergestellt und die Nähe zu Rechtsextremen ausgeschlossen werden müsse. Die Ungereimtheiten bei der Anschlagsserie in Neukölln wird ein Untersuchungsausschuss aufarbeiten, kündigt Linken-Landesvorsitzende Katina Schubert an. Die Bürgerämter würden wieder besser erreichbar, die Verwaltung flexibler werden.
Wir wollen ämterübergreifende Kiezbüros, mobile Serviceangebote einrichten, damit die Zugänglichkeit der Bürgerinnen und Bürger zu ihren Ämtern, zu ihrer Verwaltung, dass wir das verbessern.
Wie viel Personal genau die Koalition für all diese Vorhaben einsetzen will, steht aber noch nicht fest. Denn auch die anderen Ressorts fordern mehr Stellen und über Haushalts- und Finanzfragen muss erst noch verhandelt werden.
Aber es gibt Fortschritte bei den Koalitionsverhandlungen für eine neue Berliner Landesregierung. Christoph Reinhardt informierte. Die künftige Ampelkoalition im Bund hat ihren Koalitionsvertrag ja schon vorgelegt und nun wird allerorten eifrig gelesen, was SPD, Grüne und FDP sich denn da so vorgenommen haben für die nächsten 4 Jahre. In Berlin haben das mit Interesse auch die Stadtentwicklungsfachleute der Abgeordnetenhausfraktionen getan. Und was sie dort zum Thema Bauen, Wohnen und Mieten gefunden haben, löste ganz unterschiedliche Gefühle aus. Landespolitikreporter Thorsten Gabriel mit den Reaktionen.
Den Wohnungsbau will die Ampelkoalition vorantreiben, Mieterhöhungen in angespannten Wohnungsmärkten etwas stärker deckeln, die Mietpreisbremse beibehalten. Dass SPD, Grüne und FDP keine wohnungspolitischen Revolutionen anzetteln, freut die einen und enttäuscht die anderen. Zu den Enttäuschten gehört die Grünen-Politikerin Katrin Schmidberger. Ihr fehlt ein Mietenmoratorium.
Ich frage mich schon ein bisschen, für was eigentlich SPD und Grüne gemeinsam diese Wahl gewonnen haben, wenn der Koalitionsvertrag gerade im Mietenbereich dann doch eher eine neoliberale Handschrift à la FDP trägt.
In die gleiche Kerbe schlägt auch die linke Abgeordnete Katalin Genburg. Sie sieht für Großstädte wie Berlin keine Entlastung. Die SPD hatte auf Bundesebene ein Mietenmoratorium sogar im Wahlprogramm. Dass davon im Koalitionsvertrag nichts übrig geblieben ist, trägt die SPD-Abgeordnete Iris Spranger mit Fassung.
Ich denke mir, sie werden natürlich drüber gesprochen haben. Und da werden wir dann hören, wenn wir auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag sprechen, wie die Diskussion war. Und dann werden wir gucken, ob es da noch weitergehende Formulierungen geben wird oder eben auch nicht.
Deutlich positiver reagieren CDU, FDP und AfD auf die Ampelbeschlüsse. Der FDP-Abgeordnete Stefan Förster.
Die Punkte zur Mietregulierung sind ja bedarfsgerecht und auch den Verhältnissen in angespannten Mietmärkten in den Großstädten angepasst. Damit können wir gut leben.
So sieht es auch Christian Greff von der CDU, der gespannt aufs Thema Neubau blickt.
Das ist auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die Umsetzung wird total spannend und da sind wir natürlich auch in einem Spannungsfeld, beispielsweise mit dem Thema Klimaschutz und auf die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung, wie wir preiswertes Bauen schnell hinbekommen, bin ich gespannt.
Der AfD-Abgeordnete Harald Latsch kritisiert unter anderem, dass die CO2-Steuer künftig von Mietern und Vermietern zu gleichen Teilen getragen werden soll. Der Anreiz, Energie zu sparen, wäre größer, wenn dies allein bei den Mietern läge. Ansonsten aber, sagt Latsch, hörten sich die Verabredungen der Ampel zum Thema Wohnen im Großen und Ganzen ganz gut an.
Soweit Thorsten Gabriel. Im Ampel-Koalitionsvertrag stehen auch Vorhaben, die junge Menschen betreffen. Zum Beispiel die Cannabisfreigabe ab 18 und Herabsetzung des Wahlalters. Wie kommt denn das so in Brandenburg an? Fangen wir mal mit der Cannabisfreigabe an.
Also ich denke, dass es höchste Zeit ist, Cannabis frei zu verkaufen, damit diese Illegalität, in der das bisher sich befunden hat, endlich mal aufhört.
Ich bin nicht für eine Freigabe, einfach deshalb, weil ich so viele junge Menschen kenne, die stark im Hirn verlangsamt sind, aufgrund von übermäßigem Genuss von Cannabis und das also nicht reversibel ist.
Ich selber weiß nicht so richtig Bescheid über Cannabis, aber finde, wenn, ist ja genauso wie Alkohol, da muss halt aufgeklärt werden über jede Droge. Ne?
Studien zeigen, dass Cannabis gerade bei jüngeren Menschen die Konzentration beeinflussen kann und impulsiver macht. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen sagt zu der sich abzeichnenden Cannabisfreigabe und einer Aufklärung.
Natürlich muss man auch dort sagen, dass es keine Flucht werden darf. Ich denke, der Jugendschutz ist unbedingt zu beachten. Aber insgesamt, glaube ich, ist das ein überfälliger Schritt.
Hanf könnte auf märkischen Feldern wachsen, sagt Tino Erstling vom Landesbauernverband.
Es ist eine Urpflanze, die ist sehr widerstandsfähig. Sie braucht zwar ein bisschen Feuchtigkeit, aber sie kommt mit leichten Böden, wie sie denn in Brandenburg vorherrschen, sehr gut zurecht. Die Standortbedingungen würden passen.
Teures Manko. Cannabis-Äcker müssen eingezäunt und gesichert werden. Aber vielleicht ändert sich auch diese Vorgabe in absehbarer Zeit, wenn mehr junge Leute mitentscheiden dürfen, wer im Bundestag über Gesetze entscheidet. Die Ampel will laut Koalitionsvertrag Bundestagswahlrecht bereits mit 16 Jahren. Gut, sagt Marleen Block, Landtagsabgeordnete der Brandenburger Linken.
Schule ist der beste Ort, um Demokratie zu lernen. Und wenn man es dann auch direkt gleich anwenden kann, umso besser. Und das ist die nachfolgende Generation, die brauchen wir als mündige Bürgerinnen und Bürger. Und die müssen wählen dürfen, relativ früh.
Für eine Absenkung des Bundestagswahlalters auf 16 Jahre braucht die Ampel allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und damit Stimmen unter anderem von CDU und Linken.
Brandenburgische Reaktionen auf einige Vorhaben der kommenden Bundesregierung. RBB-Reporter Thorsten Südow hat sich umgehört. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Inforadio Podcast.